Am Programm stehen nun die Ergebnisse von Arbeitskreisen, die im ersten Halbjahr dieses Jahres in Graz stattgefunden haben. Arbeitskreise zum Thema personenzentrierte Begleitung und Sozialraumorientierung. Die Präsentation werden Frau Professor Gasteiger-Klitzberer von der Uni Graz und ich gemeinsam machen. Frau Gasteiger-Klitzberer ist Universitätsprofessorin am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie hat an den Arbeitskreisen auch selbst teilgenommen. Ich hatte die Arbeitskreise geleitet und werde nun als im ersten Teil der Präsentation Ihnen die Hintergründe der Arbeitskreise und die Diskussionsgrundlage kurz präsentieren. Also Inhalt der Präsentation ist, dass ich zunächst auf die Ziele der Arbeitskreise eingehe, worüber wurde genau gesprochen, und Frau Professor wird dann die Ergebnisse der Arbeitskreise berichten. Das Ziel des Arbeitskreises war es, dass wir am Ende Positionen von allen wichtigsten Interessensgruppen haben zum Thema personenzentrierte Begleitung, Sozialraumorientierung und die Behindertenhilfe. Es sollte darum gehen, Vorteile, Nachteile herauszuarbeiten. Was wäre umsetzbar? Was sollten nächste Schritte sein? Wir haben eingeladen, Vertreterinnen und Vertreter von allen wichtigen Interessensgruppen. Insgesamt haben mehr als 40 Personen daran teilgenommen. Vertreten waren eben Menschen aus dem Bereich der Selbstvertretung, Angehörige, Anwaltschaft, Behindertensprecher, Dienstleistungsunternehmen, Verwaltung, Politik hat leider gefehlt, Ausbildung, Forschung und Lehre. Die Diskussionsgrundlage war ein Skriptum, das ich verfasst habe, personenzentrierte Begleitung und Sozialraumorientierung bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Sie können dieses Skriptum auf der Tagungshomepage auch nachlesen. In dieser Unterlage gehe ich auf vier zentrale Begriffe ein, die wir heute am Nachmittag auch schon von den Expertinnen gehört haben. Personenzentrierte Begleitung, Sozialraumorientierung, Case Management und das persönliche Budget. In diesem Skriptum wird die Behindertenhilfe in der jetzigen Form natürlich in Frage gestellt und hinterfragt. Es geht hier insbesondere um Ausschließungsmechanismen. Wenn ich das nur kurz ausführen darf, die Behindertenhilfe, die Träger der Behindertenhilfe, wir sprechen ja seit langem von Inklusion. Wir fordern, dass jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten gesehen wird und als gleichwertiger Teil der Gesellschaft betrachtet wird. Das Prinzip der Behindertenhilfe schaut aber leider kurz gefasst etwas anders aus. Es beginnt beim Defizit. Es muss jemand sagen, ich habe eine Behinderung. Dann gibt es jemand, der feststellt, ob das auch stimmt. Und dann gibt es einen Träger, der eine Spezialleistung anbietet, nämlich die Behindertenhilfe. Spezialleistungen aber auch dort, wo die Leistung vielleicht gar nicht so speziell ist. Wenn ich das Beispiel berufliche Integration hernehme, wie finde ich einen Arbeitsplatz, das betrifft alle Menschen. Die Beratungsleistung oder die Dienstleistung, die die Behindertenhilfe dann aber anbietet, wendet sich dann ausschließlich an Menschen, wo eine Behinderung diagnostiziert worden ist. Man könnte auch sagen, die Leistung richtet sich an alle Jugendlichen, die Unterstützung brauchen. Ein Modell dieser Art ist ja auch gerade in Umsetzung im Rahmen des Jugendcoachings, wo die Zielgruppe ja ganz weit gefasst ist. Im Fokus der Diskussion stand also ein System der Begleitung, das diese vier Elemente, personenzentrierte Begleitung, Sozialraumorientierung, Case Management und persönliches Budget beinhaltet. Ich möchte kurz auf dieses Bild eingehen, wo alle diese Aspekte, Zugänge und Ansätze in einer Form umgesetzt sind. Im Mittelpunkt dieses Bildes steht der Kunde, steht die Kundin. Direkt beim Kunden, bei der Kundin dabei, das persönliche Budget, verstanden als in einem weiteren Sinn als persönliches Budget, mit dem verschiedene Unterstützungsleistungen und Leistungen des täglichen Bedarfs abgedeckt werden können. Der Sozialraum spielt hier natürlich eine große Rolle. Sie sehen hier einige Bereiche aus dem Sozialraum sozusagen, wenn ich hier nehme Angehörige, Freunde, Verwandte, wenn ich hier nehme den Bereich Firma als ein Feld, wo man eben arbeitet, Feuerwehr, Handballclub stellvertretend für Bereiche der Freizeit oder wo man sich auch in Vereinen organisieren kann. Das Case Management steht der Kundin oder dem Kunden sozusagen zur Seite, hat diese vernetzende Funktion, hat die Funktion, Möglichkeiten, Ressourcen zu erschließen und eben zu koordinieren. Sie sehen, vom Case Management gehen ganz viele Pfeile weg und zum Case Management auch hin. Das soll einfach nur zeigen, dass hier diese vernetzende und koordinierende Tätigkeit verortet ist. Klar ist es, Case Management nur dann, wenn es einen Auftrag gibt von der Kundin, vom Kunden. Sonst gibt es diese Begleitung und diese koordinierende Funktion eben nicht. Zuletzt, es gibt auch vier Bereiche, wo steht Dienstleistung. Dienstleistung 1, 2 und 3. In dem Verständnis dieses Bildes findet sich unter Dienstleistung 1 vielleicht eine Leistung wie Physiotherapie, ein physikalisches Institut oder persönliche Assistenz für Menschen aller Zielgruppen und vielleicht als drittes die Behindertenhilfe mit dem klassischen Zugang eines speziellen Angebotes. Das Spezifische eben an diesem Bild ist, es geht um den Kunden, der im Zentrum steht, es geht um die sozialräumlichen Ressourcen, um die sozialräumlichen Möglichkeiten. Die Behindertenhilfe kommt vor als spezieller Träger, aber nicht mehr in dieser Form, wie wir es heute gewohnt sind. Noch kurz zur Ausgangslage unserer Diskussion. Die Diskussion in den Arbeitskreisen hat sich bezogen auf die Situation in der Steiermark. Meiner Ansicht nach kann man hier einige Punkte festhalten. Einerseits das Behindertengesetz aus dem Jahr 2004 hat doch ein gutes Niveau geschaffen, vor allem verglichen mit anderen Bundesländern oder auch mit anderen Ländern. Der zweite Punkt, wiederholte Sparpakete gefährden diese Leistungen, das muss man natürlich sagen, da gibt es auch nichts zu rütteln. Ein Wesen dieses Behindertengesetzes und der Leistungs- und Entgeltverordnung ist, dass es sich hier um Normleistungen handelt und nicht um passgenaue Hilfen, die genau auf den Kunden, auf die Kundin hin entwickelt werden. Es handelt sich um zielgruppenspezifische Angebote, also Angebote genau für eine definierte Zielgruppe, und sozialräumliche Ressourcen finden in diesem jetzigen System nur wenig Beachtung. Soweit zu den Hintergründen dieser Arbeitskreise und ich darf Sie nun, Frau Professor, bitten, die Ergebnisse zu referieren.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich mich hier in die lange Reihe der Gratulanten einreihen darf. Herzlichen Glückwunsch, Alpha Nova, 20 Jahre. Innovativ, jung, dynamisch. Ich hoffe, das bleibt auch die nächsten 20 Jahre so. Das nur als kleiner Einschub. Ich soll hier die Ergebnisse von Arbeitskreisen berichten. Das Konzept hat Ihnen Herr Kramer vorgestellt, das war ein sehr, auch das, innovatives Konzept, Vertreter aus ganz unterschiedlichen Gruppen einzuladen, gemeinsam über das Sozialraumkonzept zu diskutieren. Die Ergebnisse sind entsprechend differenziert. Ich kann Ihnen heute nicht alles in der Fülle, noch dazu, nachdem wir zeitlich ein bisschen knäpplich sind, kann ich Ihnen nicht alles in der Fülle darstellen. Ich möchte mich also auf die Spitze des Eisberges konzentrieren. Nachdem Sie alle in der Diskussion schon seit Jahren drinnen sind, glaube ich, muss ich keine Grundlagen referieren. Also Sie kriegen die Ergebnisse in der Kürze und auch in der Buntheit. Also wir waren uns in vielen Dingen nicht einig, das muss ich schon sagen, aber es ist auch wichtig, das zu sehen und zu sagen, bestimmte Dinge sind noch diskutierbar oder diskutabel. Es gab drei große Aspekte, drei Linien, die sich so durch die Ergebnisse durchgezogen haben. Das erste war die Personenzentrierung, das zweite war das Thema Inklusion und das dritte war das Thema Werthaltungen. Das hat sich in allen verschiedenen Arbeitskreisen immer wieder, haben sich diese drei Themen gezeigt. Die Personenzentrierung in dem Punkt der Flexibilität der Leistungen, Sie haben das hier, auch Flexibilität bei den Angeboten und Leistungen erhöhen. Die Passgenauigkeit ist auch schon angeführt worden, ist ein ganz wichtiger Punkt. Personenzentrierung, zweiter Punkt, die Entbesonderung, die Inklusion. Das sehen wir hier auch, dass die Gesellschaft im Blick der Mitarbeiterinnen sein muss, dass es also auch um Bewusstseinsbildung geht und dass es darum geht, unsere Gesellschaft als eine vielfältige wahrzunehmen und dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen dazugehören und deswegen auch ganz wichtig mit integriert sein müssen. Es hat mit Werthaltungen zu tun, ganz häufig ist das gekommen. Das würde man insbesondere, wenn man den zweiten Punkt sich anschaut, auch ganz wichtig erachten, dass es um den Dialog mit den Behörden und der Politik geht, der für die Dienstleister zugegeben manchmal mühsam ist. Er ist auch für die Wissenschaft manchmal mühsam, weil wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wir haben es mit Nicht-Experten zu tun. Ich wollte nicht Ignoranten sagen, aber also mit Personen. Also unsere erste Aufgabe ist es auch, die Personen zu bilden. Und wenn Sie denken, wenn jemand so in einer politischen Funktion ist oder wenn er in der Landesregierung arbeitet, wir können nicht erwarten, dass alle Menschen wissen, was Inklusion ist. Das heißt, diesen Bildungsauftrag, den müssen wir auch wahrnehmen, der nicht immer einfach ist, aber ist auch unsere Aufgabe. Der Dialog mit den Behörden und der Politik, den zu führen und immer wieder das neu zu beginnen und immer wieder diesen Dialog auch zu suchen, das ist ganz wichtig. Die Umsetzung der UN-Konvention ist von der ersten Folie so der Punkt, der natürlich auch wieder eine Klammer ist und alles umfasst. In der UN-Konvention, Sie wissen ja, da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Bewusstseinsbildung. Und ich glaube, dass wir da nicht drum herum kommen, medial, auch in all den Dingen, die wir tun. Sie werden sehen, dass die Ergebnisse nicht sortiert sind. Wir haben in den letzten Workshops Punkte verteilt und die sind jetzt nun auch einfach gelistet. Trotzdem ein paar Gedanken dazu. Es gibt nicht nur Grundbedürfnisse. Das heißt, es geht bei der Flexibilität und bei dem Angebot und bei der personenzentrierten Arbeit nicht nur darum, dass die Grundbedürfnisse befriedigt werden, sondern es geht darum, dass die Menschen mit besonderen Bedürfnissen auch ihr Leben gestalten können, ihre Freizeit gestalten können und rundum dieses schöne ordentlich Selbstsein. Das, glaube ich, das Plakat passt zu diesem, es gibt nicht nur Grundbedürfnisse, gut dazu. Dann der Punkt Freizeit, also wir hatten einige Aspekte, die auch noch diskutiert werden müssen. Freizeitassistenz und vollzeitbetreutes Wohnen sollen kombinierbar sein. Das heißt, wir sollten um die Möglichkeit der Flexibilisierung der Normleistungen kämpfen, beziehungsweise das diskutieren, dass wirklich die Leistungen, also jemand nach seinen Bedürfnissen die Leistungen erhält und nicht nach einem bestimmten Schema. Und je schwierigeren Situation jemand ist, desto mehr Leistungen bekommt er Und je weniger schwierig seine Lage ist, desto weniger bekommt er. Das ist ein Gedanke, der in manchen Behindertensystemen oder Gesundheitssystemen, Sozialsystemen, wie zum Beispiel Schweden, schon gegriffen hat, aber in Österreich noch nicht wirklich durchgängig umgesetzt ist. Dass die regionale Meinungsbildung wichtig ist, das bezieht sich auf das Konzept des Sozialraums, da alle einbeziehen und in den Regionen auch ein Stück Bewusstseinsbildung und Werthaltungen verändern. Die Forderung nach Arbeit für alle schließt an das Thema an, das Herr Kramer vorhin schon erwähnt hat. Arbeit ist für alle wichtig und vor allem die integrierten, also die inklusiven Arbeitsangebote wären für alle, sowohl für die Betriebe ein Gewinn als auch für die Menschen mit Behinderungen ein Gewinn. Die Entlastung der Angehörigen, aber sie trotzdem nicht bevormunden, sondern in Entscheidungen einzubinden, das ist von den Angehörigen ganz stark gekommen, dass die Angehörigen diejenigen oft sind, die den Menschen mit Behinderungen am nächsten stehen, deswegen auch in Entscheidungen eingebunden werden sollen, aber trotzdem sie nicht zu sehr belastet werden, weil wir wissen, dass die Familien heute schon sehr, sehr viel leisten. Zum Änderungsbedarf, die letzte Folie ist, dass die Träger Verbündete brauchen, schließt auch an den Dialog mit der Politik ein. In der Politik brauchen die Träger Verbündete, in der Wirtschaft brauchen sie Verbündete, aber auch was die Medien betrifft, was die Presse betrifft, brauchen sie Verbündete. Wenn wir die Forderungen nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen durchsetzen wollen, dann brauchen wir so einen breiten Konsens. Das nächste Thema Sozialraum, Orientierung und Nichtspezialisierung klingt möglicherweise ein bisschen widersprüchlich, weil man könnte es missverstehen, dass wir eine Deprofessionalisierung der Behindertenarbeit wollen. Das ist hier aber gar nicht gemeint. Im Gegenteil, es geht um inklusive Konzepte. Sozialraumorientierung versucht immer, Inklusion in der Nähe, in Gemeindenähe umzusetzen. Und nicht Spezialisierung von großen Dienstleistungen irgendwo außerhalb. Das meint der Punkt Spezialisierung, wobei man da schon auch das sehr kontroversiell diskutieren kann. Auf Einrichtungsniveau Werkstätten versus Wohnheime versus gemeindenahe kleine Wohneinrichtungen, das sind Fragen, die zu dem Punkt dazugehören und wo wirklich noch viel Diskussionsbedarf ist. Was können wir leisten, was müssen wir leisten, was bedeutet Inklusion, was ist uns wichtig? Das sind so die Fragen, die damit zusammenhängen. Langfristige Leistungszuerkennung ist ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderung nicht ständig gezwungen sind, Anträge zu schreiben und wieder von Behörde zu rennen. Das schließt dann den nächsten Punkt an, behördenübergreifende Beantragung, dass das für die Familien, die Angehörigen oft sehr mühsam ist, diese ganzen Anträge bei verschiedenen Behörden zu stellen. Und man müsste eigentlich so ein One-Stop-Shop haben. Irgendein Punkt, wo man alles kriegt, was man braucht, sämtliche Anträge, sämtliche Leistungen. Das war so die Idee, die da auch diskutiert worden ist. Eine Haltungsänderung bei der Politik würden wir uns wünschen. Daran arbeiten wir auch fleißig, manchmal mit mehr oder weniger Erfolg. Und der letzte Punkt, das persönliche Budget für alle, ist Ihnen sicher bekannt, die Diskussion, dass es in Österreich nur für Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen möglich ist. In anderen Ländern wird das persönliche Budget sehr viel breiter ermöglicht. Es gibt Für- und Wider-Aspekte. Ja, da glaube ich, gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Und wenn wir dann schauen, was da rauskommt. Jetzt zu den Umsetzungsergebnissen. Wir haben uns zum einen eben mit kritischen Punkten befasst, was würden wir gerne ändern. Und dann aber auch die Frage, wie könnte man es umsetzen? Was wären denn so Wege oder Ideen, wie wir uns gemeinsam auf den Weg der Umsetzung begeben könnten. Zum einen ganz wichtig, dass Sozialraumorientierung das Konzept durch die UN-Behindertenrechtskonvention begünstigt ist, beziehungsweise dass diese beiden Konzepte eigentlich gut zusammenpassen. Inklusion, Selbstbestimmung, Empowerment, Chancengleichheit, das passt alles gut zusammen. Schwierig ist der nächste Punkt. Bei der Umsetzung wäre ein radikaler Wandel der Behindertenhilfe notwendig. Das ist zum einen eine Chance, dass ich die Behindertenhilfe erweitern kann und ihre Dienstleistungen für mehrere Gruppen anbieten kann. Es ist eine Herausforderung, weil es für die Mitarbeiter bedeutet, dass sie sich neu orientieren müssen, dass viele sich auch fragen, was bedeutet das jetzt? Muss ich jetzt ganz neu meine Arbeit begreifen? Und es hat auch Gefahren, und zwar vor allem die Gefahren, die diskutiert wurden, sind im Bereich der Qualitätssicherung. Können wir garantieren, dass die Qualität der Leistungen, die wir jetzt sehr hoch halten und die für uns sehr wichtig ist, dass die auch weiterhin möglich ist und bewahrt bleibt? Und wie kann man das vor allem machen? Aber da können wir dann vielleicht in der nächsten Diskussion uns daran annähern. Als Verwaltungskonzept wurde das Konzept seitens der Verwaltung zum Teil befürwortet, aber auch abgelehnt. Es könnte Abläufe verkürzen, es könnte Abläufe effizienter machen, was natürlich immer kritisch ist, weil es geht schon um Effizienz, aber kann nicht um Kostensparung. Also es kann nicht ein Konzept sein, nur um Einsparungen zu ermöglichen. Also ich denke, es muss um eine qualitativ hochwertige Dienstleistung, um eine Verbesserung der Qualität sein, um eine Verbesserung der Effizienz gehen, aber nicht um eine Reduzierung der Kosten. Zum Verwaltungskonzept ist noch zu sagen, dass es seitens mancher Gruppen als Fachkonzept akzeptiert war, das Konzept der Sozialraumorientierung, aber dass man gesagt hat, als Verwaltungskonzept ist es untauglich. Also auch da sind die Meinungen auseinandergegangen. Einsparungspotenzial, aber nicht Einsparungsinstrument. Dieses Statement auf den Punkt gebracht, das ich jetzt vorhin noch angemerkt habe. Dann zur Umsetzung 2, ganz zentraler Begriff, die personenzentrierte Begleitung, das muss der zentrale Zugang sein. Die Begleitung muss passgenau bewilligt werden, das heißt, wir müssen von den Normleistungen wegkommen und die flexibel anpassen können. Es müssen zwar normierte Leistungen da sein, aber diese müssen flexibel genutzt werden können. Und es wäre auch wichtig, dass die Leistungen flexibel angeboten werden. Trotzdem die Qualität bewahrt bleibt. Das ist, denke ich, eine große Herausforderung an die Dienstleistungsorganisationen, wie man das bewerkstelligt. Ich denke, darüber werden wir dann vielleicht auch noch diskutieren müssen, wie sich das in der konkreten Umsetzung zeigt. Case Management, haben wir ganz intensiv darüber diskutiert. Darüber haben Sie schon viel gehört, da will ich mich auch kurz halten. Von den Selbstvertreterinnen ist gekommen, das muss immer nur freiwillig sein und man muss sehr vorsichtig sein, dass das Case Management nicht wieder eine Bevormundung durch die Hintertür wird. Also dass die Case Manager diejenigen sind, die sagen, was zu tun ist. Besonders kritisch ist die Frage des Case Managements in Verbindung mit dem persönlichen Budget. Das persönliche Budget ist überhaupt aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert worden. Da möchte ich danach noch darauf zu sprechen kommen. Zunächst noch zum Case Management, dass dies ein wichtiges Bindeglied sein könnte. Eine Person, die ein Bindeglied ist zwischen den ganzen Angeboten, die sie kennt, die das Netzwerk auch kennt und die das alles zur Verfügung stellt und ihr Wissen zur Verfügung stellt für eine einzelne Person und das dann auch noch adaptiv an deren Bedürfnissen orientiert. Wäre eine ideale Vorstellung, wäre auch eine praktikable Vorstellung. Schwierig ist die Frage des Qualitätsmanagements, die Frage der Qualitätssicherung. Persönliches Budget, wie gesagt, eine unterstützte Entscheidungsfindung brauchen wir. Es geht nicht darum, dass kommt auf der nächsten Folie dann, es geht bei dem persönlichen Budget, sind verschiedene Meinungen diskutiert worden. Das Kritische ist, dass der Staat das Geld den Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stellt und in gewisser Weise dann auch eine Rechenschaft dafür will. Aber dass auf der anderen Seite persönliches Budget ja was ist, was jemand so einsetzen können muss, wie er das richtig findet. Also Der schwierige Punkt ist, dass normalerweise Menschen ohne Behinderungen ihr Geld auch verschwenden, oft verschwenden und für Dinge ausgeben, über die sie einen Haufen Alkohol kaufen oder Zigaretten oder Kleider oder was auch immer und niemandem Rechenschaft abgeben. Aber beim persönlichen Budget ist es aber dann doch so, dass der Staat eine bestimmte Rechenschaft dafür fordert. Und die Frage der Selbstbestimmung ist hier eine kritische. Wie weit können Menschen das wirklich selber entscheiden? Wo sind die Grenzen? Da ist eine ganz volle Befürwortung von den Selbstvertreterinnen in dem extremen Standpunkt zu sagen, das ist jetzt das persönliche Budget, das den einzelnen Personen zur Verfügung steht und die müssen dann nicht Rechenschaft darüber ablegen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch aus der Verwaltung sind da viel kritischere Gesichtspunkte, wo eben schon auch gesagt wird, da muss der Staat auch schauen, dass das Geld sinnvoll verwendet wird. Insbesondere darf es nicht das persönliche Budget als Familieneinkommen betrachtet werden. Es muss also schon den Menschen mit Behinderungen zugutekommen. Das ist aber, denke ich, der unterste Standard. Skepsis kommt auch durch die Erfahrungen aus Holland und Deutschland, wo das persönliche Budget nicht so stark genutzt wird wie bei uns. Es ist ein Instrument der Selbstbestimmung, das Menschen einsetzen können, um Pläne zu verwirklichen, um ihre Freizeit zu gestalten, wie auch immer. Andererseits eben die Kontrolle der Verwendung ist da ganz kritisch zu sehen. Und was auch diskutiert wurde, ist beim persönlichen Budget eben die persönliche Freiheit, die jemand hat in der Gestaltung seiner Lebensumgebung. Aber ich denke, das hat mit Werthaltungen zu tun und das ist vielleicht etwas kompliziert. Damit bin ich eigentlich schon mit den wichtigsten Punkten am Ende und ich bin damit völlig im Zeitrahmen. Wichtig ist, die Verbindung zwischen den Leistungen herzustellen und wirklich diese Flexibilisierung herzustellen, die Verbindung zwischen den Ressourcen herzustellen. Um das zu erreichen, haben wir einen inhaltlichen Veränderungsbedarf in Richtung Inklusion. Ich glaube, das ist allen klar, die hier im Raum sind. Den organisatorischen Veränderungsbedarf, wenn wir das schaffen, dass wir diese Flexibilisierung der Leistungen und die Flexibilisierung der organisatorischen Voraussetzungen und des Angebotes im Sozialraum ermöglichen, dann ist da organisatorisch schon noch einige Arbeit vor uns. Und schließlich, Veränderungsbedarf ist auch finanziell, da wir wissen alle, dass es überall sehr großen Spardruck gibt im Sozialbereich und ich denke, es ist wichtig, dass man diesem Spardruck auch innovative Konzepte entgegenstellt, die effizient arbeiten, aber dass man dass man sagt, qualitativ hochwertige Leistung für Inklusion kostet auch. Also es ist nicht zum Nulltarif zu kriegen. Der zweite Punkt zusammenfassend ist der gesamte Bereich der personenzentrierten Begleitung. Dass es wichtig ist, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ihnen ihre Möglichkeiten zu eröffnen und sie dabei zu unterstützen, sich zu verwirklichen. Das Konzept der Sozialraumorientierung kann hier weiterführende Möglichkeiten bieten. Das Case Management als Instrument der Umsetzung und die Nutzung des persönlichen Budgets. Das sind so die wichtigen Punkte, die zu diskutieren sind. Die zum Teil gibt es gute Konzepte dazu, aber die Frage, wie wir das in die Sozialraumorientierung rüberbekommen, beziehungsweise organisatorisch, wie wir es realisieren können, ist zu diskutieren. Dass die Veränderungen auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention passieren müssen, weil Menschen mit Behinderungen das Recht haben auf ein inklusives Leben, auf Chancengleichheit und dass das kein Add-on ist, das halt wir jetzt uns als Luxus betrachten, sondern dass das eine originäre Leistung und ein Recht ist, das sie haben. Der Dialog zwischen allen Beteiligten, das ist jetzt das Schlusswort. Ich habe mit den ethischen Werthaltungen angefangen. Ich glaube, ohne die wird es nicht gehen. Wenn wir uns die UN-Behindertenrechtskonvention anschauen, dann ist ist die Einstellung und die Werthaltung hier hat einen ganz prominenten Stellenwert. Der Dialog zwischen allen Beteiligten ist ein Teil dieser Werthaltung, dass man sagt, selbst wenn wir Gesprächspartner haben, die in manchen Dingen nicht über dieses Expertenwissen verfügen, beziehungsweise auch nicht über die Erfahrung verfügen und möglicherweise auch nicht über dieselben Werte verfügen, versuchen wir trotzdem, diesen Dialog ins Leben zu rufen, beziehungsweise an dem Dialog dran zu bleiben, weil das Anliegen, das wir haben, denke ich, verdient es, sich dafür einzusetzen. Vielen Dank.